I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Komfort Nummer 318. Plavan.
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 318. Komfort, den ich am heutigen überwiegend grauen und ein bisschen nieseligen zwischendurch Freitag, dem 4. Mai 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:46.
Der will ja viel lieber 11:47 sagen, aber ja, ist heute jetzt aber noch nicht, nämlich eben gerade erst geworden. Das Intro nebenbei ist aus einer Doctor Who Folge 3.06 und einem PS22 Video, wo mir in den letzten Wochen da auch mal ein Text über den Weg lief, der Eindruck hinterlassen hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache da mal eine Botschaft, die ich mal ganz undezent in Podcast-Form unterbringe. Ahem. Ja, also wenn ihr den Gummihammer auf dem Kopf nicht verstanden habt, dann weiß ich auch nicht. Aber ansonsten gibt es hier wieder das Übliche, die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und immer noch nicht startender Chicken. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Nur echt mit Fanboy, Mafia, Space und mehr. 13 Grad, partly sunnige. Ist immer noch genauso grau wie eben. Cool Greetings, die 13 Grad windchillen wie 13, Comfort Leveln aber nur wie 12. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 17 km/h aus. Sauswäscht, ach egal. Kann ich höchstens mal in den Regenradar reingucken. Wurde in der von den Norwegern vorhergesagte Regen aktuell sich gerade versteckt? Wenn da keiner zu sehen ist, sage ich, da ist keiner. Da ist nämlich keiner. Jawohl, 10.55 Uhr haben wir. Und ich hätte da mal erstmal logischerweise Fanboy-Meldungen. Gut, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich die immer ganz bewusst hier nach vorne schiebe jetzt. Geht erstmal los mit dem Java-Orakel, weil nämlich es eine erste Java-Version von Oracle gibt für den Mac. Beziehungsweise eine erste Java-Version von Oracle gibt, die nicht nur für Nintendo und Linux und was weiß ich nicht wofür verfügbar ist, sondern eben auch für den Mac. Da war ja der Witz, der das Apple vor einiger Zeit mal irgendwann angekündigt hat, dass sie keine Java-Versionen mehr für den Mac offiziell rausbringen. Und wenn Oracle will, dass Java auf dem Mac läuft, dann müssen sie sich da selber drum kümmern. Und das hier, da haben sie gemacht. Das neue OpenData 4 der Java Standard Edition 7 ist nämlich das erste vorrangig von Oracle entwickelte Java Relay ASE, das auch für Mac OS X Leon verfügbar ist. Im Oktober 2010 hatte Apple beschlossen, eine eigene Java-Implementierung nicht mehr weiterentwickeln zu wollen, blablabla, blablabla. Oder anders ausgedrückt, wenn jetzt irgendwie ein Java-Sicherheitsloch irgendwo gefunden wird, dann ist auch Oracle dafür zuständig, dass das irgendwie gefixt wird. Nur weiß ich nicht, wie das aussieht, ob man sich als Fremdsoftwarehersteller in die Software-Update-Infrastruktur von Apple einklinken kann. Aber wenn man das nämlich nicht kann, dann passiert nämlich genau das, was jetzt ja bei dem Malware-Dingens da passiert ist, dass dann nämlich schlicht und ergreifend ein Sicherheitsloch so lange offen bleibt, bis man dann mal irgendwann selber auf den Trichter kommt, irgendwie eine neue Version drüber zu prügeln. Aber ja. So, also jetzt gibt es jedenfalls eine Java-Version, bei der Apple keine Finger mehr offiziell im Spiel hat, wo Apple die Verantwortung von ablehnt und ja. Ich habe sie mir jetzt nicht installiert, aber ich habe Java auch nur deswegen auf den Rechnern drauf, weil bei CyberDuck, da dem FTP-Upload-Tool, der halt gesagt hat, hier, da brauchst du Java für, dann soll ich das installieren, habe ich gesagt, ja, mach mal. Und sonst hätte ich ja auch keinen Grund, das irgendwie haben zu wollen. Aber ja, So. Schwupp ist eine Meldung, die ich letzten Freitag hier reingeklebt habe. Auch am letzten Freitag habe ich mir hier noch die Cafeteria reingeklebt, weil Apple nämlich am Hauptsitz in Cupertino eine neue Großcafeteria für seine Angestellten bauen will. Das Gebäude mit rund 2000 Quadratmetern Grundfläche soll 2 Stockwerke haben und an einer Straßenecke entstehen. Ausdrücklich nur von Apple-Angestellten und ihren Gästen benutzt werden können. Und die Idee dahinter ist halt, dass es einen Platz gibt, wo sich Apple-Leute auch unterhalten können, ohne dass da gleich man davon ausgehen kann, dass irgendwo ein Konkurrent sitzt und mitlauscht. Die können sich dann also auch über Arbeitsdinge unterhalten, ohne dass sie Angst davor haben müssen, dass irgendjemand zuhört, der das nicht darf. So, nur von daher, ja, ist so die Idee dahinter und ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Schwups. So, am Montag habe ich mir hier dann die Tastearbeit reingeklebt, weil der frühere Apple-Manager Tony Fadell bei Tverga aufgetreten ist und in einem Interview gesagt hat, ja, es gab 3 große Design-Ecken von iPhone, an denen sie gearbeitet haben. Und zwar, es habe insgesamt 3 Hauptprototypen gegeben, darunter auch die Kombination eines iPod-Players mit einem Handy. Apple entschied sich schließlich für die Touchscreen-Version. Also sie hatten auch eine Version mit Tastatur. Sie hatten eine Version, die irgendwie eine Kombination aus iPod und was weiß ich gewesen ist. Und eine Version mit Tastatur und eben die Version, die herausgekommen ist mit dem großen Bildschirm. Und da haben sie sich halt dafür entschieden, die Version mit dem Bildschirm zu nehmen und alle anderen Versionen gab es nicht. So, daraus könnte man jetzt vielleicht, wenn man irgendwie Gerüchterstatter wäre, auch lernen, dass vielleicht unter Umständen an den Gerüchten, ja, es gäbe irgendwie ein 4-Zoll-iPhone, nächste Generation, und es gäbe irgendwo ein 7,2-Zoll-iPad, durchaus was dran sein kann, aber das eben überhaupt gar nicht bedeutet, dass von denen auch nur irgendwas mal jemals auf den Markt kommt. Na, weil ein Tastatur-iPhone ist jetzt doch eher sehr unwahrscheinlich, dass das noch rauskommt. Und eine Mischung aus hat irgendwie ein Click-Wheel und irgendwie sonst wie was iPhoniges ist auch tendenziell eher unwahrscheinlich, dass das noch irgendwie rauskommt. Na, von daher, ja, aber da haben die Gerüchterstatter alle wieder geschickt weggeguckt und nur darüber berichtet, ja, es gab mal ein Modell mit Tastatur, wir hatten alle recht. Und selbst auf die Schulter klopf. Na, also, ja. Ja, Apple spielt mit allen möglichen Designideen rum. Was davon ein Produkt am Ende wird, ist damit allerdings noch längst nicht gesagt. Na, weil zumindest früher TM war es dann halt so, dass Steve die Dinge mit einer Axt behandelt hat, die aus irgendwelchen Gründen ihm nicht wert waren, da ein Produkt draus zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie schon eine offizielle Aussage gibt, wer diesen Teil von Steves Erbe übernommen hat. Aber ich hoffe mal, dass es da einfach jemanden gibt, der sagt, nein, das machen wir nicht. So, von daher, ja, oder wie es hier im Heise-Artikel steht, Apple ist allerdings bekannt dafür, im Geheimen diverse Produktvarianten auszuprobieren, von denen dann nur wenige auf den Markt kommen. Aus der im Herbst veröffentlichten offiziellen Biografie von Steve Jobs geht hervor, dass er unbedingt das Touchscreen-Konzept umsetzen wollte, obwohl es technisch komplexer war. Ja, schlicht und ergreifend mal ganz davon abgesehen, dass mit dem Touchscreen sich halt Möglichkeiten ergeben haben, die man vorher so nicht unbedingt ahnen konnte. Aber du hast halt eine virtuelle Tastatur. Da kannst du dann halt Dinge machen, wie was Tweety ja zwischendurch mal eine ganze Weile gemacht hat. Du kannst die Tastatur einfach wegschieben und dann ist hinter der Tastatur so noch Knöpfe. Huch! Na, mach das mal mit einer Hardware-Tastatur. Viel Spaß beim Versuchen. Na, aber hey. So, am Mittwoch habe ich mir hier dann Beta-Updates reingeklebt, weil nämlich am Dienstag genau genommen irgendwie kleinere Aktualisierungen seiner Entwicklerversionen von Lion, Mountain Lion sowie Xcode bereitgestellt wurden. Das Update for OS X Mountain Lion Developer Preview 3 wird über den Mac App Store an registrierte Developer verteilt und soll auf einem MacBook Air knapp 1,45 GB groß sein, bla bla. Was da genau drin ist, nichts Genaues wissen wir nicht. Ich glaube, ich habe auch nirgendwo irgendwie was von einem Beipackzettel gelesen, der da irgendwo rumgelegen hätte. Aber ja, also es gibt da halt Updates, Beta-Updates. Das Einzige, wovon im Moment nirgendwo zu hören ist, ist irgendwie ein iOS 6. So, aber da ist ja einigermaßen anzunehmen, dass das dann vermutlich in etwas über einem Monat auf der Worldwide Developers Konferenz auf der großen Bühne bei einer Schlüsselnotiz vorgestellt werden könnte. Es wäre zumindest so die Gelegenheit, wenn sie sich an das Muster vom letzten Jahr halten, wäre es zumindest nicht unlogisch. Formulieren wir mal vorsichtig. So, plus ich gehe davon aus, dass ich vor iOS 6 meinen Smart Playlist Bug auch nicht los werde. Der ist schließlich immerhin jetzt gerade schon ein halbes Jahr alt. Aber hey. Ja, und da gibt es irgendwie ein macOS 10.7.4, was da irgendwie angeblich auch keine bekannten Bugs mehr haben soll. Wo man dann auch annehmen kann, okay, also 10.7.4 könnte dann irgendwann in nicht ganz so ferner Zukunft rauskommen. Was da dann die großen Änderungen gegenüber 10.7.3 sind, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass sie nicht den gleichen Fehler wie in 10.7.3 nochmal drin haben. Dass, wenn man das normale Update nimmt, dann hinterher das System durchaus irgendwie ganz böse sich in eine Ecke manövriert hat und nicht mehr bootet. Weil das wäre so tendenziell eher suboptimal. Aber hey. So, plus Apple weist nochmal drauf hin, alle Entwickler, die im Mac App Store oder die auf Mac OS 10.8 Mountain Lion laufen wollen, mögen sich doch bitte mal um eine Developer-ID bemühen. Hier geht's lang, dahin klicken, da machen. Dann könnt ihr eine kriegen. Na, weil da gibt es ja den Gatekeeper und wer nicht von der Default-Einstellung abweicht, der kann nur noch Anwendungen laufen lassen, die entweder aus dem Mac App Store kommen oder mit Developer-ID signiert sind. Ja. So, dann gibt es eine Drop-Lehnung, weil nämlich als Reaktion auf Beschwerden in den Dropbox-Entwicklerforen, dass Apple Apps mit Anbindung an den Cloud-Dienst ablehnte, Dropbox ein SDK-Update für iOS-Entwickler zum Download bereitgestellt hat. Die Vorversion des SDK ermöglicht es, Nutzer bei der Anlage eines Accounts oder beim Wechsel zur Desktop-Webseite umzuleiten, wo der Kauf von zusätzlichem Speicherplatz möglich ist. Damit verstoßen aber Anwendungen, die es verwenden, gegen Apples Richtlinien, die den Inhalt der Verkaufe nur über von Apple bereitgestellte Funktionen erlauben. Oder anders ausgedrückt, man kann... Oder es gibt Apps, die Dropbox, Link zu Dropbox irgendwo drin haben, wo man, wenn man sich ein bisschen verrenkt, auch Geld für ausgeben könnte. Und da hat Apple gesagt, das finden wir nicht lustig. Die Anwendungen, die diesen Link da irgendwo mit drin haben, die lassen wir nicht zu. Plop. So, gab es ein großes Buhai von wegen, ah, Apple hat jetzt festgestellt, dass Dropbox ja eine Konkurrenz zur iCloud ist. Apple is evil. Ja, Mei, also man kann es auch irgendwie ein bisschen weniger aufregig machen. Dann stellt man fest, ja, die Dropbox-Leute haben da halt irgendwie wohl auch nicht so dolle versteckt einen Link, wo man hinklicken kann und dann glatt Geld ausgeben kann. Und Apple findet das halt nicht lustig. So, warum die da jetzt anfangen mit Ablehnungen? Naja, das wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei der UDID-Geschichte sein, dass die Reviewer irgendwann angefangen haben. Und das irgendwann ist dann halt gerade eben erst gewesen. Das klingt wie ein, könnte ein Motorflugzeug sein. Was nichts daran ändert, dass ich in Teil 2 ganz definitiv keins drin hatte. Ah, da ist es. Ja. Und hier irgendwie, ach, da drüben ist der. Der klingt, als würde er sich hier in der Hecke verstecken. Aber nein, der ist auf der anderen Straßenseite. Ja. So, dann gab es noch ein iLounge-Gerücht. Oder wie es hier im Heise-Ticker steht, nach Informationen von iLounge könnte das nächste iPhone mit einem größeren Display sowie einem kompakteren Dock-Anschluss ausgestattet sein. Die sechste iPhone-Generation falle um 1 Zentimeter länger und um 2 Millimeter dünner aus als das iPhone 4S, so die auf iPods und iOS-Geräte spezialisierte Webseite. Die künftige iPhone-Abmessungen lägen dann ungefähr bei 125 x 58,5 x 7,4 mm. So, also irgendwie größeres Außengehäuse, wo dann ein 4 Zoll Display reinpassen würde, bliblablub, und ein anderer Dock-Connector. Dazu fällt mir nur ein, macht den anderen Dock-Connector bloß nicht. Weil meine gesamte Infrastruktur läuft mit dem Dock-Connector, den ich da habe. So, ne, so, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, da habe ich genug Kabel. Da habe ich alles irgendwie an Technikspielzeug, was da randocken muss, ne, inklusive irgendwie im Auto kann ich mein iPhone an das eine Kabel ranhängen, am anderen Ende ist die Stromversorgung. Und via in dem Kabel eingebautem Gerät kann das Akustik über UKW in mein Autoradio spülen. So, dann kommt da so ein anderer Dock-Connector, so ein Pseudo-Ding. Da habe ich erstmal das Problem, da habe ich ungefähr genau ein Kabel, wenn ich das kaufe. Toll! Na, aber hey. Also iLaunch gerüchtet, ja, da gäbe es irgendwie neue Ausmaße. Wie sie irgendwie zu diesen Gerüchten gekommen sind, steht da nicht. Von daher könnte auch sein, dass das halt eine von verschiedenen Möglichkeiten ist. Und die Geschichte mit irgendwie, da kommt ein anderer Dock-Connector-Anschluss, weil der Dock-Connector-Anschluss ist ja jetzt eine der größeren Komponenten in iPhones. Mei, also die Gerüchterstatter gerüchten sich da selber jetzt in eine Ecke. Mal gucken, was dann kommt. Na, ich meine, sie waren sich ja vorm 4S-iPhone auch total sicher, dass das nächste iPhone Teardrop-Shape hätte und iPhone 5 hieße. Ja, und es zwei verschiedene Versionen gäbe, nämlich eine 4S, die so aussieht wie die bisherige, und eine iPhone 5. Ja. Da war, sagen wir mal so, es gibt eine iPhone-Version, die 4S heißt und ähnlich aussieht wie die bisherige. Das war richtig, der Rest war falsch. Na, von daher, ja, die Gerüchterstatter, wenn sie dann erstmal anfangen, sich auf irgendwas zu versteifen, dann versteifen sie sich ein bisschen viel. Plus, das hier ist jetzt zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wo ich mir fast sicher bin, dass es noch keine fertigen Geräte irgendwo schon zum Spazierengehen bei Apple-Entwicklern in irgendwelchen Taschen gibt. Also zumindest nicht in großen Stückzahlen. Laut einer iLaunch-Quelle soll die Rückseite des künftigen iPhones nicht mehr komplett aus Glas bestehen, sondern in der Mitte durch ein Panel aus Metall verstärkt werden. Das neue iPhone wird angeblich einen neuen Dock-Connector besitzen, der deutlich kompakter und rundlicher als bisher ausfällt und anschließend auch in den anderen iOS-Geräten einen Zug halten wird. So, die iLaunch-Seite, die hätten wohl in der Vergangenheit öfter mal Gerüchte halbwegs richtig getroffen. Von daher, ich nehme es jetzt erstmal in die Kategorie, okay, Gerücht. Nachdem sich weder Herr Gruber noch Herr Dalrymple dazu ins Benehmen gesetzt haben, und zwar überhaupt nicht, weder als das ist totaler Blödfug noch, ja, das habe ich auch gehört, ist es erstmal ein alleine irgendwo im Raum rumstehendes Gerücht. Zu einem Zeitpunkt, der noch ein bisschen sehr früh ist, als das Gerüchte über das konkrete Aussehen des nächsten iPhones schon einigermaßen fundiert sein könnten. Na, weil also in der jetzigen Phase würde ich erwarten, dass es mindestens drei verschiedene Modelle gibt, die da in der Pipeline rumliegen, von denen dann irgendwer den Steve-Ersatz geben wird und da eine Axt dranlegen wird an 2 von 3. Oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar an 3 von 3. Aber ja, Neues aus der Mafia. Da gibt es erstmal Blub-RD, weil Kulturstaatsminister Neumann der ARD vorgeworfen hat, ihren Programmauftrag nicht zu erfüllen. Dokumentarfilme würden immer weniger unterstützt und auf Sendeplätze kurz vor Mitternacht verlegt, sagte der CDU-Politiker am Abend bei der Gala zum 62. Deutschen Filmpreis in Berlin. Er empfehle den Intendanten, lieber eine Talkshow weniger zu senden, dafür mehr Kultur. Ja, also ich meine, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich mit ihren komischen Talk-Formaten nicht unbedingt so fundiert zur aktuellen politischen Situation ins Benehmen setze, das kann einem schon auffallen, ja. Dass der Blubmann seine Fresse aufmacht, naja, sagen wir mal so, da habe ich jetzt noch nicht vernommen, dass irgendwas Qualifiziertes rausgekommen wäre. Von daher, ich betrachte das mal als Ausnahme. Dass der was sagt, wo ich auch nicht sofort mich auf die diesgelegene Soapbox stellen will und dagegen ranten. So, dann gab es am Montag eine Verscheitermeldung. Zuerst bei Netzpolitik. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben, sind die Verhandlungen zwischen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und Verlegerverbänden gescheitert. Der Bundesverband der Zeitungsverleger BDZV hat sich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Jetzt entscheiden die Gerichte über die Frage, wie viel die öffentlich-rechtlichen Anstalten im Netz machen dürfen. Es ist zumindest ein gutes Zeichen, dass sich die Intendanten von ARD und ZDF nicht auf einen Deal eingelassen haben, der sie freiwillig beschneiden würde. Hintergrund ist der, ist ja schon seit Jahren in der Pipeline, die böse Tagesschau-App, da kann man ja tatsächlich Texte zur Kenntnis nehmen. Oh mein Gott, das ist ja wie Zeitungen. Na, wo sich ja vor, ist das jetzt schon 2 Jahre her? Also vor Ewigkeiten mal irgendwann die Zeitungsverleger da hingestellt haben und rumgeblökt haben, dann irgendwann vor Gericht gezogen sind und das Gericht gesagt hat, jetzt einigt euch doch erstmal, versucht es wenigstens mal euch zu einigen, und turns out, nein, sie haben sich nicht geeinigt. Na, wie gesagt, am Montag bei Netzpolitik aufgeschlagen, ein bisschen hat es dann gedauert, bis es dann auch bei anderen Medien aufgegriffen wurde, weil die Meldung entspricht wohl der Wahrheit. Da haben sich dann nämlich die Verleger dann auch ein Stückchen später hingelegt und gesagt, nee, also die waren ja nicht bereit, Kompromisse mit uns einzugehen. Sie waren nicht bereit, sich erst ins Schwert zu stürzen, woraufhin wir ihnen dann ein kleines Pflaster anbieten. Ja, ich meine, hallo? Ich meine, ich habe mir ja vor einiger Zeit schon mal drüber lustig gemacht, dass die Verleger, wenn sie es denn ernst meinen würden mit Nachrichten in kostenlos geht ja mal gar nicht, Und in den Apps, da kann man ja so viel Bezahlung drin machen. Wenn Sie das ernst meinen würden, dann müssten die Verleger nämlich genauso gegen andere Verleger vorgehen, die auf iOS-Geräten kostenlose Apps ohne In-App-Kaufmöglichkeit anbieten. Da gibt's einige. Die machen das Gleiche. Da kann ich Nachrichten zur Kenntnis nehmen. Von Verlagen. Also mutmaßlich in vorrangig Textform. Kann ich Nachrichten zur Kenntnis nehmen, muss da nicht mal mehr Geld für bezahlen. Das geht ja mal gar nicht. Kostenlos Kultur, ne? Also, putzig. Aber ja, also die Verleger und die Öffentlich-Rechtlichen haben sich nicht geeinigt. Die nächste Runde wird jetzt irgendwann demnächst einmal vermutlich wieder vor Gericht stattfinden. Würde mich zumindest nicht überraschen. So, Verscheiter gab es dann auch beim Heise-Ticker. Im Streit um die Internet- und Mobilaktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender sind die Bemühungen um einen Kompromiss zwischen ARD, ZDF und den Verlegern gescheitert. Die Zeitungsverleger wollen den Disput nun wie geplant vom Landgericht Köln klären lassen, teilte der Bundesverband dämlicher Zeitungsverleger am Montag in Berlin mit. 8 Zeitungsverlage hatten im Juni vergangenen Jahres in Köln gegen die Tagesschau ab der ARD geklagt. Das Gericht hatte die Streitparteien allerdings zu einem Kompromiss gedrängt. Nachdem es zu Beginn des Jahres noch nach einer Einigung ausgesehen hatte, sind es nach Angaben der Verleger nun die Öffentlich-Rechtlichen, die von einer unterschriftsreif ausverhandelten gemeinsamen Erklärung abrücken. Da wäre mal die spannende Frage, was stand da eigentlich drin? Sowas wie, wir dürfen keine Nachrichten mehr machen? Oder wir schwören, dass wir nur beschissene Nachrichten machen, so wie die Zeitungen, damit die Zeitungen nicht auffallen? Na, ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen machen schon an einigen Ecken echt Propaganda mit. An anderen Ecken machen sie dann allerdings tatsächlich auch mal wieder was, wo man dann durchaus sagt, ja, also dafür zahle ich dann durchaus auch ganz gerne meine Gehgebühren. Nicht, dass ich irgendwie die Wahl hätte, die zahlen zu wollen oder nicht zu wollen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ja, dafür lohnt sich dann wenigstens. Und dann gibt es wieder Tage, da frage ich mich so, was wird das eigentlich? Aber ja. In dem Streit geht es um die Frage, ob die Tagesschau ab zu viel Textbeiträge enthält und damit als presseähnliches Erzeugnis gelten muss. Die Verleger argumentieren, dass solche Angebote nicht durch den Grundversorgungsauftrag der Sender abgedeckt seien. Aus dem Gebührentopf gespeiste Online-Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen würden den Markt verzehren. In dem Anfang des Jahres ausgehandelten Kompromiss waren ARD und ZDF auf die Verleger zugegangen und wollten sich verpflichten, kein funktionales Äquivalent zu den textfotogeprägten Angeboten der Zeitungen anzubieten. Dass umgekehrt die Zeitungen sich verpflichtet hätten, keine bewegten Bilder oder Töne rauszuhauen, wäre mir übrigens neu. Ne? Von daher, ja, also ich meine, Kompromiss, wo nur eine Seite von ihrer bisherigen Position abrückt, ist kein Kompromiss. Entschuldigung, aber diese Linie traf aber innerhalb der Anstalten auf heftigen Widerstand. Insbesondere die Online-Abteilung der ARD-Sender wandten sich gegen die befürchteten weitreichenden negativen Auswirkungen der Vereinbarung mit den Verlagen. Für die Verlage liegt die Schuld bei den Sendern. Natürlich. Wir sind enttäuscht, sagte BDZV-Präsident Helmut Heinen. Nach mehreren konstruktiven Gesprächsrunden stehe die Gesundheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäuser offenbar bei der Frage der Textangebote nicht hinter dem die Gesamtheit, nicht hinter dem Verhandlungsergebnis. Es ist bedauerlich, dass die Selbstverständlichkeit einer Überprüfung des Textumfangs in gebührenfinanzierten Angeboten nicht allen Sendeanstalten vermittelbar ist. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen seit dem im Juni 2009 in Kraft getretenen 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ihre Sendungen nach 7 Tagen wieder aus dem Netz nehmen, was übrigens auch schon die Verleger verlangt hatten. Na, also, ich meine, irgendwie könnte man mal auf die Idee kommen, dass die Verleger die ganze Zeit immer nur verlangen. Und wenn sie dann irgendwie mal Gegenwind bekommen, dann werden sie schmollig. Mi. Ja, ich meine, macht doch mal Angebote, die besser sind. Na, ihr habt das ganze Internet, da könnt ihr so viele Angebote machen, wie ihr lustig seid. Und so unheimlich teuer ist das nicht, eine Webseite irgendwo hinzusetzen. Na, ich meine, wenn sich dann ausgerechnet die Springerpresse hinstellt und was von Qualitätsjournalismus faselt, da wird mir ja immer übel. Also von daher, ja. So, dann gibt es BritSP, weil nämlich das höchste britische Gericht, wie erwartet, 5 britische Internetprovider angewiesen hat, den Zugang zur BitTorrent-Webseite The Pirate Bay zu zensieren. Das hat Virgin auf jeden Fall schon angefangen. Ergebnis des noch anlaufenden Zensurverfahrens ist, Pirate Bay hat verkündet, sie hatten mehr Zugriffe als jemals zuvor, oder anders ausgedrückt, Frau Streisand, bitte an den Tresen. Frau Streisand, bitte. Na, ich meine, Überraschung. Wenn irgendwas aus dem Internet rauszensiert werden soll, dann nimmt man doch erstmal zur Kenntnis, dass es da was gab, was jemand weghaben will. Ja, was ist das denn? Oh, da kann man ja Raubmord kopieren. Na, aber hey. Also in Großbritannien müssen zumindest 5 ISPs den Zugang zu Pirate Bay wegzensieren. Das wären nämlich Sky, Everything Everywhere, Talk Talk, O2 und der Virgin Media. Genau. Ja, da können wir da mal gucken, was das denn für einen positiven Effekt haben wird. Ja, oder wie es Frau Weißband auf Twitter mal so richtig schrub. Ja, wir können mal das Internet für einen halben Tag abschalten. Dann müsste ja eigentlich das Geld bei den Verlegern, bei den Musik- und Zeitschriften und was weiß ich nicht, Verlegern überall nur so in die Kasseln spülen. Nein, wird es natürlich nicht. Ja. Ich meine, dass sie die Zeit völlig verpennt haben, das liegt vielleicht nicht nur daran, dass es da böse Raubmordkopier-Webseiten gibt, na, weil sie brauchte so Firmen wie Apple und Amazon, die ihnen zeigen, wie man doch einfach im Internet Inhalte verkaufen kann. Und siehe da, es gibt Leute, die sind bereit, da Geld für auszugeben. Oh mein Gott! Ja, und dann kommt da so die GEMA und pöbelt rum und ist nicht bereit, irgendwas zu machen. Und dann kommen da so die Musikverleger, die sagen, hey, GEMA, halt doch mal die Füße still. Ja, Popcorn. Ja, aber ja, da habe ich hier als Meldung von Dienstag. Am Mittwoch gab es dann die US-Liste. Oder wie es der Pony für so schön schrieb, die Amis haben ihre neue schwarze Liste an Raubkopierländern veröffentlicht. Und man kann mal wieder gut sehen, was für ein Haufen unethischer Monster die Leute hinter dieser Liste sind. Schreibt nämlich Michael Geist. Perhaps the most shameful inclusion of this year's report are a series of countries whose primary fault is being poor. For example, the list includes Guatemala, a small country the size of Tennessee, with a per capita GDP of just over $5,000. It's coming out of an economic depression that had severe impact on rural income. Na, oder anders ausgedrückt, es gibt Länder, die haben einfach nur den Fehler gemacht, dass sie klein sind. Und deswegen sind sie böse Raubmord-Kopierförderländer, weil sie nämlich keine Zensurinfrastruktur wie der Rest der Welt aufbauen. Ja, hallo? Irgendjemand zu Hause? Na, möge sich Frau Clinton nochmal irgendwo hinstellen und was von Freiheit des Internets faseln. Na, ich meine, dass die Frau nicht ernst genommen werden kann, das hatte ich ja vorher schon. Aber ja. So. Dann gibt es ein Urheberteil, nämlich da gab es eine Auseinandersetzung gerichtlich zwischen SAS-Institute und World Programming Ltd. Da hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, festgestellt, dass die einem Computerprogramm zugrunde liegenden Ideen ebenso wenig vom Urheberrecht geschützt sind wie eine Programmiersprache. Und zwar ist der Witz der, es gibt eine Programmiersprache SAS, die ich rein zufällig persönlich kenne, weil ich damit mal gearbeitet habe. Und die Firma, wie war doch gleich der Name? World Programming Ltd., die hat die irgendwie nachgebastelt. Und da war jetzt die Firma SAS der Meinung, na, da haben wir aber Urheberrechte, Patente, was weiß ich nicht. Patente haben sie nur dummerweise nicht. Und da wollten sie irgendwie über Urheberrechte argumentieren und stellt sich raus, der EuGH sagt, nö, das ist nicht urheberrechtlich geschützt. Ja, hoch. Kann ja mal passieren. So, dann haben die Verleger auch nochmal rumgetönt, als Bedingungen für weitere Verhandlungen über Online-Angebote wie die Tagesschau ab Verlässlichkeit von ARD und ZDF verlangt. Christian Nienhaus, der Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Verlegerverbands ZVNRW, kritisierte nämlich am Donnerstag in Dortmund, die öffentlich-rechtlichen Sender hätten bei den Gesprächen in den vergangenen Wochen mehrfach bereits erzielte Einigungen wieder in Frage gestellt, weil da Leute verhandelt haben, die schlicht und ergreifend nicht die Rückendeckung der Restfirma hatten. Könnte man vielleicht irgendwie auf die Idee kommen. Weil wenn es da irgendwelche, Frau Piel fällt mir da so spontan, gibt, die irgendwie alles verkaufen, was irgendwie nicht bei drei verschwunden ist, aber ihre Untergebenen sich da schlicht und ergreifend weigern, dann hat Frau Piel dummerweise keine Verhandlungsmacht. Na, aber auf so eine Idee kommt so jemand nicht. Na, mal ganz davon abgesehen, Frau Piel ist meines Wissens nicht innerhalb der ARD demokratisch legitimiert. Die ist da einfach nur von mutmaßlich mit Parteibonzen versehenen Gremien hingepflanzt worden und dass ihre Untergebenen da sie jetzt nicht für die einzig wahre Wahrheit halten, ja, Zufall, ne? Kann ja mal passieren. So kann man nicht verhandeln und so werden wir auch nicht weiter verhandeln, sagte Nienhaus bei der Jahreshauptversammlung des ZVNRW. Der ist nebenbei auch noch Geschäftsführer der Watz Mediengruppe, hatte vor knapp einem Jahr die Klage von 8 Verlagen gegen die kostenlose Tagesschau abverkündet. Und macht sich da irgendwie lächerlich. Ja, gut, das machen die alle. Der Reihe nach, immer wieder. Haben die echt Übung drin. Dann gab's, hatte ich zwischendurch schon mal irgendwo erwähnt, ein IP-Urteil, weil nämlich ein New Yorker Richter entschieden hat, dass eine IP-Adresse nicht ausreicht, um eine Person zu identifizieren. Sondern an IP address provides only the location at which one of any number of computer devices may be deployed, much like a telephone number can be used for any number of telephones. Oder anders ausgedrückt, in USA gibt es jetzt ein zugegeben nicht höchstrichterliches, aber ein erstes Urteil, dass eine IP-Adresse nicht eine Person identifiziert. Dazu fällt mir nur ein Ja. Ich meine, allerspätestens bei so Dingen wie den Mobilfunknetzen, wo ohnehin Network Address Translation betrieben wird, kann man noch nicht mal mehr sicherstellen, wenn da irgendwie innerhalb von Sekundenbruchteilen von einer IP zwei Requests kommen, dass die vom selben Quellgerät ausgegangen sind. Oder anders ausgerückt, hoch. So, ein paar Space-Meldungen. Aus der Kategorie nicht wirklich überraschend, letzten Freitag ist Enterprise verreist. Nämlich, letzten Freitag losgeflogen und dann auch in New York angekommen. Enterprise sieht super sauber aus, verglichen mit Discovery vor allen Dingen. Was aber wohl auch daran lag, dass Discovery extra nicht geputzt wurde. Das war wohl auch irgendwie Wunsch von dem Museum, wo sie gelandet ist. So von wegen, nee, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie ein blitzeblank geputztes, sieht aus wie nie benutzt Shuttle, sondern wir wollen einen Shuttle, den man ansieht, dass es ein paar Mal benutzt wurde. So, und Enterprise ist ja nie im All unterwegs gewesen und ist deswegen nie wirklich dreckig geworden. Aber dafür ist hinten die Schutzkappe über den Pseudotriebwerken, die ist dafür dann ein bisschen schmutziger gewesen. Aber ja, also Enterprise ist dann letzten Freitag umgezogen in ihre neue letzte Heimat. Und dann gibt es mal wieder Neues von der Dragon X. Sie wird nämlich doch nicht nächsten Montag starten, sondern verschiebt. Und zwar gibt es da wohl irgendwie Software Assurance, blablabla. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, oder anders ausgedrückt, so richtig lustig ist es inzwischen auch schon nicht mehr. Die schieben ihren Termin für meinen Geschmack ein bisschen arg häufig. Ist auch nicht so wie bei irgendwie einem Shuttle-Start, dass sie in letzter Minute noch schieben müssen, weil da in letzter Minute was hochkommt, sondern das kommt da irgendwie dann doch ein Stück zu früh hoch. Aber ja, also der erste kommerzielle Flug zur ISS findet definitiv nicht am 7. Mai statt. Nächster frühestmöglicher Termin ist wohl der 10. Mai, aber ob bis zu dem Datum irgendjemand es versuchen wird, bekannt ist es nicht. Aber ja, da gab es auch noch einen Drei-Schiebegrund, hat Teverge berichtet. SpaceX may be forced to delay its historic first private flight to the International Space Station once again. Spokesperson Christine Grantham told the AFP that the software assurance process with NASA is taking longer than expected. And that the company will make a further announcement once a launch date is set in stone. Oder anders ausgedrückt, ja, Software Assurance Prozess dauert länger, als wir erwartet haben. Und wir melden uns erst dann wieder, wenn wir einen festen Starttermin haben. Blob. Keine Ahnung, wie lange das dauern kann. Ich finde es halt nur begrenzt lustig. Ich hatte eigentlich auf dem Zettel, dass sie da schon längst oben hätten sein wollen. Aber hey. So. Dann gibt's Unsirakel. Nach dem letzten Patch da erklärte nämlich Oracle eine schwerwiegende Lücke der Oracle-Datenbank für gefixt. Der Entwickler veröffentlichte daraufhin konkrete Details, mit denen man die Lücke an seinem eigenen System nachvollziehen kann. Doch obwohl nahezu alle produktiven Oracle-Installationen gefährdet sind, gibt es für die gar keinen Patch. Viele Oracle-Systeme stehen somit sperrangelweit offen. Huch, das kann ja schon schief gehen, das bisschen Datenbank, Papf. Oracle ist unsicher. Ach. Dann gibt es eine CMS-Deckung, weil nämlich das Großforschungsprojekt CMS Compact Muon Solenoid in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich in der Fülle der Kollisionsergebnisse der nunmehr mit 8 TeV-kreisenden Protonen des Large-Hadron-Colliders. Aua, ich höre ja schon auf. Zwar noch nicht das Higgs-Boson entdeckt hat, ja wir auch, das ist bis zum Jahresende offen. Erst mit den Daten vom kompletten Jahr kann man sich auch hoffen, genug Daten zusammen zu haben, um bei den Wahrscheinlichkeiten auf irgendwie relevante Ergebnisse treffen zu können. Aber ja, sondern was sie gefunden haben, ist ein neuer angeregter Zustand eines kürzlich entdeckten Xi-B-Baryon. Baryonen sind vergleichsweise schwere Teilchen mit halbzahligem Spin, bestehend aus 3 Quarks, den Grundbausteinen der Elementarteilchenphysik. Dieses sind 21 Events nachgewiesene neutrale Teilchen, passt gut in das bestehende Standardmodell. Es besteht aus den 3 Quarks Up, Strange und Bottom und besitzt eine Masse von 5945 MeV. Es sei schwer, solche Teilchen zu finden, so CMS-Physiker Vincenzo. Sie haben da jedenfalls was gefunden. Einen neuen angeregten Zustand von einem Xibe-Baryon, whatever. Dann gibt es einen Guwust, weil nämlich die FCC, die Federal Communications Commission in USA, einen Bericht rausgebracht hat, wie das denn eigentlich in Sachen Street View WLAN-Daten mit Schnorchel aussah. Da haben die nämlich gesagt, nee, das war kein reiner Fehler, sondern das ist ein bewusstes, ja, schneiden wir mal mit gewesen. Und zwar war da die Software, die da eingesetzt wurde, die ist früher fürs Wardriving verwendet worden. Von daher, die war schon dafür da, dass sie irgendwie offene WLAN-Netze findet. Ist da allerdings vermutlich ein bisschen modifiziert worden, dass sie eben nur so alle so und so viel Mikromilli, was weiß ich nicht, Sekunden umschaltet, die Frequenz, auf der sie lauscht. Und die Datensammlung, die wäre mit der Absicht gewesen, irgendwie andere Google-Dienste zu verbessern. Ordnung würde mir so spontan einfallen, weil ich bin mir fast sicher, dass die Street View-Autos einigermaßen genau wussten, wo sie sind. Aber ja. So, am Mittwoch habe ich mir hier dann noch Motor MS reingeklebt, weil nämlich der Handyhersteller Motorola Mobility kein Gewinn macht, sondern eher noch mehr Verlust macht. Also auch in diesem Quartal gab es dann wieder irgendwie heftige Verluste. Es sieht also nicht danach aus, als wäre das irgendwie ein wirklich guter Kauf gewesen. Und nachdem es ja auch schon inzwischen klar ist, dass selbst mit den Patenten von Motorola Mobility Google nicht aus den Patent Wars entkommen wird, also zumindest nicht aus denen, wo es drauf ankommt, haben sie ein bisschen viel Geld für ein bisschen wenig Leistung ausgegeben. Aber hey, dafür klagt jetzt Motorola auch noch irgendwie gegen Microsoft. Will da auch noch irgendwie auf die einwirken. Irgendwie so. Ja, blub. So, dann gibt's den Cyberwar, weil nämlich unser Bundesterrorminister eine stärkere internationale Zusammenarbeit gefordert hat, um Angriffe auf IT-Netze abzuwehren. Erst hat er sich hingestellt, hat verkündet, ja, die Firmen mögen doch bitte hier mit dem Abwehrzentrum von dem komischen Cyber zusammenarbeiten. Und jetzt will er auch noch irgendwie international zusammenarbeiten. Ja, ich meine, was das am Ende wird, ist, die Geheimdienste sollen Geheimdienstinformationen austauschen. Das sollen wir aber alle nicht mitkriegen. Na, ein bisschen offensichtlich für meinen Geschmack. Aber ey. Schmutz. Habe ich mir gestern reingeklebt. So, und auch gestern habe ich mir dann noch untergebracht Gesundheit. Da gibt es 2 Notable Events. Nämlich erstens, ich habe es geschafft, am Mittwoch mir einen Termin bei der Augenarztpraxis zu schießen. Nämlich am 9. August. Oder anders ausgedrückt, das ist noch locker 3 Monate hin. Dafür habe ich es dann aber gestern geschafft, dass irgendwie hier mein Herzallerliebstes, da war mal eine Thrombophlebitis-Bein, nachdem es ja das halbe Jahr überstanden hatte, mit irgendwie dauernd eingepackt. Da hat dann an genau der Stelle, wo letzten Oktober es wehgetan hat, wieder wehgetan. Ich habe dann festgestellt, nicht, dass das am Ende schon wieder was ist. Gut, Strumpf wieder anziehen. Jetzt hoffe ich mal, dass sich das Problem in den nächsten Tagen zumindest so weit wieder beruhigt, dass es nicht mehr wehtut. Sonst sehe ich mich irgendwie gezwungen, doch nochmal beim Arzt aufzulaufen, um zu gucken, ob man da irgendwie medikamentös was gegen tun muss. Im Zweifelsfall wieder, indem ich mir Spritzen verabreiche. Juhu! Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es, habe ich vor Ewigkeiten mal irgendwann in irgendeinem Podcast gespielt, fragt mich aber nicht wann und wo, Jesse Malin, Broken Radio, 5 Minuten 11. Ist das lang? ID3-Text enthält die Datei nicht, ist aber ursprünglich mal aus dem Podsafe Music Network entkommen. Gefolgt von der Bassline von Herrn Frank, See, vom 19.12.2006 ursprünglich, 2 Minuten 8 lang. Und dann nochmal gefolgt von, das habe ich im Intro untergebracht, aber ja, da gibt es auch noch ein bisschen mehr. Bis Mädel im Kontext. Die Frage, die sich mir da allerdings aufdringt, ist, wie kann eine allerhöchstens 11-Jährige schon so weise Dinge von sich geben. Das ist ja creepy. Aber ja, ich habe sowieso den dumpfen Verdacht, dass die da im PS22-Chorus nicht nur singen lernen. Also, weil wenn die da nur singen lernen würden, dann gäbe es da nicht so viele Interviews, bei denen die so weise Dinge von sich geben. Aber ja, 26 Sekunden ist der Ausschnitt lang. Und ja, man kann das Video auch insgesamt nochmal finden. Aber ja, so. Teil 3 ist grün. Teil 1 und 2 müssten auch grün sein, weil die waren nämlich vorhin grün. Das ist grün, das ist grün. Ja, wunderhübsch. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt auf das, was ich hier von mir gegeben habe. Wie zum Beispiel großartig oder alles scheiße. Wobei alles scheiße ist unbegründete Kritik. Ich möchte aber Kritik nur unbegründet haben. Fühlt euch dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel zu dem Kurznachrichtendienst Twitter geht und da @comport anschreibt oder euer E-Mail-Programm aufmacht, eine E-Mail an compiblog@googlemail.com formuliert oder das compiblog.de öffnet, den Eintrag für Comport 318 Teil 3 ausfindig macht, ins Kommentarformular den Inhalt, den ihr loswerden wollt, hineinschreibt und die anderen Felder sinnvoll befüllt oder mich bei Google Plus erwähnt. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls schon mal viel Spaß mit Broken Radio und bis zum nächsten Mal, was jetzt eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht in der Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. I was thinking about another time still in my mind. Well, I used to know a little girl high on this world. Your baby loves you more than you know. Raised on revelry and rock and roll. Let's go on the radio. Well, we never had a lot of cash, but we love those kids. Some say that she missed the boat, but she just burned the bridge. The angels love you more. Talk about astrology. She was born in June. She danced with strangers and celebrities, empty stars in the full moon. I was thinking about the universe for what it's worth. All the one about the phoenix bird, the tide and return. Angels love you more than you know. Raised on robbery and rock and roll. Moving to the motor city soul. Moving to the motor city soul. To go on the radio, on the radio, on the radio. The angels love you more on the radio, broken radio.
Present for Damien Hirst. This is how I feel today. This is my baseline.
That's a trick. I learned it from an actor, so it must not be full of shit. I had asked her how she grounded herself, how she got rid of anxiety before she walked on stage. She said that there were certain things that were very difficult to control, and how she felt at that moment was one of them. For her, it was less about getting rid of that anxiety, less about subtraction, and more about recalibration. She would pause for a moment to take what seemed to be her emotional temperature. A pause to feel the anxiety, the excitement, the sadness, whatever it was that day. She would try to do this without judgment, without separating out the bad things from the good things with an eye to change them, but rather taking them at face value. Instead, she would recalibrate. The total of what she found would become her normal, the new baseline from which she would experience the world. Certain emotions can feed on themselves. It's easy to become anxious about being anxious, become more depressed about being depressed. The goal of the recalibration was to normalize these feelings, to make them things that you didn't have to apologize to yourself for, or worse, beat yourself up about. I like this idea I stole from the actors, the idea that you're constantly in flux. When I agree to do something in the future, not just one me is making that agreement, but many versions of me. Recognizing that helps me understand why routines can be so hard. You don't always know who's going to be showing up for the job. A 5-mile run? You're out of your fucking mind. Who signed up for that? Healthy me. You didn't get the memo? I don't know if it's accurate imagery, but I think of a lot of overlapping curves. For example, I'm on the bottom of a curve right now I call the problem curve. When I'm on the top of that curve, I like to work on big, open-ended, creative problems, unsolvable problems. But when I'm down here, I like to work on smaller things, problems I know that I can solve. It's good for cleaning my room or knocking off emails or programming little flash toys. Finding my baseline is like checking to see which version of me showed up. There's some things that some of us aren't so good at, but we're good at other things. Restless me isn't so good at sleeping, but he can read like a motherfucker. Yelling at him isn't going to get him to sleep any faster.
This is how I feel today. This is my baseline.
So you are a true individual. Do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
Some people, they like judge me for what I wear and stuff, but I say I don't care.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not even like human.